Ja, ich soll nur vorlesen, aber ich mache das ja gerne. 1. Petrus 3.
Komplett.
Okay. Oh ja. Ehefrauen und Ehemänner. Nun zu euch Frauen. Ordnet euch euren Männern unter. Tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten, auch ohne Worte, für Christus gewonnen, wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. Sie sollen vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Auch die Frauen aus früherer Zeit, die ein geheiligtes Leben führten und ihre Hoffnung auf Gott setzten, schmückten sich auf diese Weise. Dazu gehörte für sie, dass sie sich ihren Männern unterordneten. Sarah zum Beispiel nannte Abraham ihren Mann Herr und brachte damit ihre Bereitschaft zum Ausdruck, ihm zu gehorchen. Ihr erweist euch als Sarahs Töchter, wenn ihr tut, was gut und richtig ist und euch durch keinerlei Drohung Angst machen lasst. Entsprechend gilt für euch Männer. Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen, und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eure Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und so, zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten wurden, und verkündete ihnen seinen Sieg. Damals, in den Tagen Noahs, hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als 8 Personen, in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind.
Jetzt. Manchmal ist es gut, den Gesamttext zu lesen, um dann auch das Folgende zu verstehen. Überschrieben ist diese Predigt heute Morgen, so habe ich das empfunden. Wie war das mit dem Gewissen? Komische Überschrift für so einen langen Text, wo wir denken, da sind so Verhaltensregeln angesprochen. Verhaltensregeln, die wir vielleicht auch teilweise gar nicht so gerne aufnehmen oder nicht teilen können. Ich bin überzeugt, wenn der erste Abschnitt Alice Schwarzer vorgelesen würde, dann wäre ich gleich mit ihr in einer heftigsten Diskussion. Ich will auch auf diesen Bereich heute Morgen nicht so intensiv eingehen, bitte aber die Ehepaare unter uns, das doch mal in Ruhe zu Hause miteinander zu lesen und sich von Gottes Geist den Text aufschließen zu lassen. Denn, so wie ich überzeugt bin, dass Gottes Wort, dass wir uns als Erlöste einander unterordnen soll, genauso auch für die Ehepaare gilt, ist es für mich wichtig zu wissen, dass wir nicht in einer Über-Unterordnung diesen Text sehen, sondern in einer Sache, gegenseitigen Respekts voreinander als Mann und Frau. Nur so viel dazu, weil es ist nicht eine Predigt über Ehepaare und Familie, wie sie miteinander umgehen sollen, sondern es geht ums Gewissen. Habt ihr das verfolgt im Fernsehen? Da war jetzt vielfach ein Bericht darüber, dass die katholische Kirche Deutschlands sich auf einen synodalen Weg aufmacht. Also Synode heißt zusammenkommen, ja, und dann wollen sie gemeinsam diskutieren und miteinander sprechen, wie das denn nun weitergehen soll und wie man zu bestimmten Glaubensfragen steht. Heute Morgen hatte ich noch in den Nachrichten mitbekommen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer sich dafür einsetzt, dass das Zölibat und die Ehelosigkeit abgeschafft wird. Also es mischen sich, wenn wir als Christen miteinander im Gespräch sind und auch andere dazuhören, die nicht den Glauben so tragen wie wir, mischen sich Leute ein. Und dann passiert es was, ja. Und ich habe dann auch Kardinal Marx auf eine Frage beobachtet und er reagierte richtig unwirsch, als ihm bestimmte Fragen gestellt werden. Dann war noch was mit der Frauenbeteiligung. Eine hat sich echauffiert im Fernsehen darüber, dass sie sagt, wir können darüber reden mit den Frauen, aber denen ihr Standpunkt ist, das wird sich auf Ewigkeit nicht ändern. So kamen dann so Aussagen. Frage, was hat das mit uns zu tun? Nun, die Diskussion, die führen, interessiert mich eigentlich wenig. Ich bin verheiratet, habe nichts mit Zölibat zu tun. Die Frauen dürfen bei uns in der Gemeinde sich genauso beteiligen wie Männer, also auch keine Thematik. Aber wie reagieren wir aufeinander, wenn etwas an uns rankommt? Das ist die Frage. Wie reagieren wir? Oftmals nicht in dem Bewusstsein, dass Gott hier anwesend ist. Er guckt zu, was wir machen. Er sieht uns. Er schaut, ich habe mein Wort gegeben. Was macht die Gemeinde mit diesem Gotteswort? Und ich bin überzeugt, also ich kann es nicht wissenschaftlich exakt zu sagen, aber ich bin überzeugt, dass unser Gewissen, wenn es durch Gottes Neugeburt, wenn wir Gottes Kinder sind, etwas ist, worin der Heilige Geist hineinwirkt und wir dann oftmals gleich drauf wissen, was Sache ist. Ja? Wenn ich jetzt zu dir käme und sage, du gehst mir auf den Nerv und trete dir gegen Schienbein, weiß ich ganz genau, im nächsten Moment steigen meine Haare, so fühle ich das hoch und ich weiß genau, das war nix. Wir haben immer so den Eindruck, auch als Gemeinde, glaube ich, dass wenn wir hier hinkommen, alles wie im Himmel sein sollte. Ja? Und dass die Gemeinde, wenn sie sich hier in diesem rechteckigen, ich weiß nicht, ob es quadratisch ist, aber wahrscheinlich rechteckigen Raum versammelt, dann einen schönen, angenehmen Vormittag erlebt, einschließlich Essen hinterher. Jetzt haben wir aber hier im Text auch Hinweise darauf, dass es nicht so geht. Wenn wir in diesem zweiten Abschnitt, wo es um den Umgang miteinander geht, hineinschauen, dann steht im Kern etwas 9 und 10. Wenn wir Kapitel 3, 9 und 10 hätten, ja, vergeltet nicht Böses mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Ich glaube, das braucht man nicht zu schreiben. wenn alles Böse unter uns weg ist. Ja? Ja? Und auch, dass man übereinander ratscht und schimpft, muss es irgendwo auch geben. Sonst müsste Gott das nicht reinschreiben. Nur wie reagiere ich persönlich darauf? Und bitte nehmt dieses Wort heute Morgen so, dass es von Gott gegeben ist für, darf ich das so persönlich sagen, für dich persönlich. Also es gilt mir und nicht nach dem Motto, das solltest du aber beachten, liebe Frau, was in den ersten 7 Versen steht, sondern was sagt es mir als Mann in den ersten 7 Versen? Meine Frau hat einen anderen Zuspruch. So, wir sind also hineingekommen und eine angemessene Reaktion auf solches, nennen wir es aus Gottes Sicht, falschem Verhalten wäre, dass wir segnen. Gut, man kann jetzt auch Römerbrief, ja, auf deinen Feind sollst du segnen, dann tust du ihm glühende Kohlen auf sein Haupt sammeln. Will ich gar nicht so intensiv drauf reingehen, sondern der Blick daraus, wenn ich richtig reagiere, dann ist Gott an meiner Seite. Dann gibt Gott Kraft zu dem, was ich tun will. Und ich werde jemand, der Böses mit Gutem überwindet, der Beschimpfung mit Segensworten überwindet. Übrigens, ein gutes Gewissen ist eine Grundvoraussetzung, um Gebetserhörung zu haben. Nicht jetzt hier, sondern Johannes schreibt es, wenn unser Herz uns nicht verklagt, haben wir Freimütigkeit, zu Gott zu bitten und wir wissen, dass wir das Erbetene haben. So, wenn uns Gebetserhörung fehlt, vielleicht heute mal so eine Ausrichtung, etwas mehr auf sein eigenes Gewissen zu hören. Fakt ist, wenn ich zurückschimpfe, macht sich das Gewissen bemerkbar. Und zumindest bei mir ist es so, ich weiß dann direkt, dass was falsch ist. Und wenn ich das dann nicht einsehe, weil ich noch dickköpfig bin und dann noch pampig einen Satz nachschiebe, dann ist erstmal der Heilige Geist betrübt und wartet ab bis zu dem Moment, wo ich mich wieder zu Gott umkehre, in Buße. Auch Christen müssen Buße tun, oder? Einmal bekehrt, immer erlöst gilt nicht. Ich weiß ganz genau aus Erfahrung in meinem Leben, es kommen Momente, da brauche ich die Gnade Jesu Christi, es muss nehmen Gnade um Gnade. Das Zweite ist, wir leben als Christen in einer Umgebung hier in der Welt. Und ich wiederhole jetzt etwas auch die nächsten Wochen immer wieder. Wir sind nicht als Christen berufen, Gemeinde zu bauen. Wer baut Gemeinde? Jesus Christus. Ich will meine Gemeinde bauen. Was hat er uns aufgetragen? Geht hin und verkündigt das Evangelium allen Völkern. Jüngert sie, also ein Prozess, in dem ich jemanden bei der Hand nehme und mit ihm eines Wegesstück gehe und auch persönliche Beziehung habe, mit ihm esse, mit ihm trinke, Fragen erörtere. Das ist ein ganz intensiver persönlicher Prozess. Da kann man nicht nur mal eben sagen, hey komm, bekehr dich und alles wird gut, sondern man geht miteinander eine Wegstrecke. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich kann das nicht mit 50 Leuten auf einmal machen. Es geht eigentlich allerhöchstens mit zwei, wenn man ein Ehepaar hat, wie wir das in Bad Kreuznach erlebte, die sogar mit uns im gleichen Haus wohnten und mit denen wir auch gemeinsam für Gemeinde beteten und die dann später auch als Älteste in der Gemeinde waren. Das geht nur im Miteinander und nicht mal nach Instant-Kaffee-Methode. Man nimmt ein bisschen Pulver, könnt ihr nachher hinten beim Kaffee trinken machen, rührt das mit heißem Wasser an und fertig ist der gute Kaffee. Dieser Kaffee ist genauso wenig gut wie Instant-Jüngerschaft. Geschwister, wir sind gefordert, in der Verkündigung Menschen mit Jesus Christus in Kontakt zu bringen, mit seinem Wort in Kontakt zu bringen. Das ist unser Auftrag. Und wenn es heißt, geht hin, dann ist das im Grunde genommen so gemeint. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das ist. Was verteilt sich? Wasser auf Öl? So, pst. Andersrum, wenn du Öl auf Wasser, das geht dann so auseinander. So sollen wir sein. Und wenn wir es nicht hinkriegen, als Gemeinde Jesu aufzuhören mit dem Miteinander, klüngeln untereinander, und wir sind uns selbst den Nächsten und sprechen miteinander, dann wird einmal eine Welt draußen nicht erlöst, aber dann wird uns auch die Kraft Gottes, die nämlich für den Auftrag gegeben ist, Jesu Wort umzusetzen, nicht gegeben werden. Und dann werden wir immer dieses schlechte Gewissenssätzchen raussagen, man müsste doch. Man muss nicht mehr, man müsste, wenn man es tut. Gestern hat Andy Tim ein bisschen gekalauert. Er sagte, es ist ein Unterschied, ob wir Christen haben oder Jünger Jesu. Christen machen das mit den 4G. Nicht gommen zusammen. Gemeinde, Gottesdienst, Geld sammeln, haben wir heute Morgen noch nicht gemacht. Und dann hat er was Böses gesagt. Einem Guru zuhören. Und dann beurteilen wir, ob uns das gefällt oder nicht. Ja? Wir sagen, das war gut, die Predigt war gut oder sie war heute nicht so gut. Er hat da irgendwas gesagt über Männer und Frauen, da bin ich nicht mit einverstanden. Christen wollen, so hat er es gesagt, befriedigt werden. Und wir müssen davon wegkommen, dass wir uns in diesem viereckigen Kästchen treffen und meinen, das wäre Gemeinde. Gemeinde ist mit Gottes Wort rausgehen und den Auftrag Jesu zu erfüllen. Er wird dann seine Gemeinde bauen, wie auch immer. Und das kann bei uns sein, ja, dass wir uns heute Morgen so glücklich in einem Gebäude versammeln können. Es kann aber auch sein, dass irgendwann eine Zeit kommt, wie es David Wilkerson in seiner Vision beschrieben hat, wo wir uns in Wäldern an sicheren Orten versammeln müssen, um Gottes Wort zu teilen. Schaut mal an die Geschichte der Hutterer zum Beispiel rein, der Täuferbewegung. Nichts ist so selbstverständlich, dass nicht irgendwann das andere kommen können. Und das wird hier angesprochen. Uns geht's gut, aber was ist, wenn Menschen nicht mehr damit einverstanden sind, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und dagegen sprechen und uns auf Deutsch, sage ich mal, zur Sau machen, wenn es noch glimpflich abläuft? Oder einen Pitbull auf uns schicken. Ja? Menschen werden auch dagegen sein, was wir machen. Jetzt bitte ich um den Predigttext für diesen Abschnitt, 15 und 16. In schwierigen Situationen ist die Frage, vertraue ich auf mich selber oder vertraue ich darauf, dass Jesus Christus da raushilft? Ja? Und dann trotzdem, kennt ihr das? Man bekommt Widerstand und die typische Reaktion ist, ins Schneckenhaus zurückziehen und das bringt doch sowieso nichts. Das ist zu schwierig. Wenn ich mit Jesus gehe, kommt da was anderes raus. Ich stelle mich den Menschen draußen mit meinem Glauben. Und wenn wir leben als Christen so, wie es in Gottes Wille und Auftrag ist, dann werden Menschen fragen, ja, warum tust du das? Und dann müssen wir bereit sein, eine Antwort geben zu können. Müssen mit Gottes Wort vertraut sein, um dann auch mit dem Geist Gottes eine geistliche Antwort zu geben. Ich bin diese Woche über meine Bibellese gestolpert, wo dann in dieser neuen Übersetzung, der neuen Genfer Übersetzung, die wir hier sehen, dann auch stand, wenn wir Gottes Wort sagen, sollten wir uns als Verkündiger darüber im Klaren sein, dass es Gottes Wort ist. Also was ich von Gott empfangen habe für Geschwister und nicht meine eigenen Ideen oder wohin ich es gerne gedrückt haben wollte. Wenn das geschieht, dass ich Gottes Wort verkündige, werden Menschen fragend werden. Wenn ich das tue, auch praktisch, was Gott will, wird das Fragen auslösen oder eine ganz pumpige Reaktion. Du hältst dich wohl für was Besseres. Ja? Guck dir den an, noch nicht mal auf eine Feier geht er mit. Klar gehe ich nicht auf eine Feier, wo ich weiß, dass in einer Stunde alle unterm Tisch liegen und nicht mehr klar denken können. Aber auf eine Geburtstagsfeier gehe ich, natürlich. Und aber diese Reaktionen, die Menschen haben, können uns als Gotteskinder verletzen. Sie machen etwas mit uns. Und dann müssen wir auf Jesus Christus, seine Gnade, seine Vergebung vertrauen. Und dass, wenn ich wirklich da niederliege und hingefallen wird, Gott mir wieder aufhilft. Nochmal im Anschluss an die Predigt von letzter Woche. Christsein ist nicht ohne Probleme. Aber Christsein bedeutet, auch mit Problemen im tiefsten Inneren zufrieden und glücklich zu sein. Denn ich weiß, Gott hat Wohlgefallen an mir. So, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Und manches Mal wird das dazu führen, dass Menschen sagen, das möchte ich auch haben. Es wird im weiteren Verlauf Jesus angesprochen, der gelitten hat für uns und dass er für uns ein Vorbild ist. Jetzt gehe ich im Schluss auch noch auf etwas ein, was an sich ein schwieriger Text ist. Im Kern nehmen wir jetzt mal 19 bis 21. Hier zur Erklärung, die Geister in der unsichtbaren Welt, die sich in Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten. Eine ganz exakte Auslegung für diesen Text kann auch ich nicht geben, weil da streiten sich die Gelehrten drüber. Ja? Es gibt eine Auslegung im Vorfeld von Noahs Archebau, kamen ja die Söhne Gottes auf die Erde, um sich Menschenfrauen zu nehmen, woraus dann die Riesen auf der Erde entstanden. Und eine Auslegung im charismatischen Bereich ist, dass dort eben Mächte, Söhne Gottes, ob es Dämonen waren oder nicht, wie auch immer, jedenfalls so eine Beziehung eingingen, offensichtlich hier in dieser Welt sichtbar werden konnten und mit Menschen eine Beziehung eingehen konnten. Aber wie gesagt, das ist schlussendlich Spekulation. Ja? Die haben sich gegen Gott aufgelehnt und sind von Gott jetzt im Moment gefangen gesetzt und bereits verurteilt. Jesus ist, als er gestorben ist, zu ihnen hingegangen und hat gesagt, ich habe überwunden, ich habe gesiegt. Der Tod hält mich nicht fest, weil ich ohne Sünde am Kreuz gestorben bin und die Sünden für alle Menschen getragen will. Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trug, war gestorben und ist vom Heiligen Geist herausgeführt worden aus diesem Gefängnis. Und jetzt kommt ein Satz, und hier bitte ich alle, die im Glauben angefangen haben, die Geschwister sind im Glaubensanfang. Hier geht's auch mal um Gewissen, um eine grundsätzliche Sache des Gewissens. Denn ein Gewissen hat auch ein Dieb. Wenn ein Dieb einem anderen so klammheimlich was wegdiebt, stiehlt, kann bei dem auch eine Gewissensreaktion machen. Man geht, wie war das in dem Film Der Pate? Man stellt sich nicht gegen Familie. Ja? Wenn wir aber von Gott angenommene Kinder sind, durch seinen Geist von Neuem, von oben her gezeugt und geboren, dann ist das Gewissen quasi justiert. Und es braucht dazu eine Reaktion von uns. Sehen wir das? Ich brauche jetzt noch mal den 21. Vers. Wenige kamen zur Zeit Noahs. Moment, nicht 4 Vers 1. 3 Vers 21, sonst lese ich ihn. Das Wasser war damals das Gegenstück zum Wasser in der Taufe, und dieses Wasser rettet euch jetzt. Das gehe ich jetzt nicht genauer darauf ein, das mache ich in der Tauflehre, da werde ich da konkreter. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von Schmutz. Also im Taufbecken wird man nicht untergetaucht, damit man sauber wird, ja? Sich taufen zu lassen, bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung Jesu. Er ist gestorben, ist auferstanden, hat bestätigt, es gibt die Auferstehung der Toten, und wir gehen quasi auf einen Bund. Eine alte Luther-Übersetzung sagt, Taufe ist der Bund eines reinen Gewissens mit Gott. Und ein Bund oder ein Vertrag ist immer etwas Zweiseitiges. Gott bietet mir seine Gnade, seine Erlösung an. Und ich darf, nachdem ich eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen habe, auf diesen Bund mit meiner Unterschrift Taufe eingehen. Ich weiß, dass das manchmal schwierig ist. Ich war katholisch, man hat uns gelehrt, man wird nicht wieder getauft, bis ich dann für mich registriert habe, Moment, die Entscheidung für Jesus habe ich doch erst sehr viel später mit 14, 15 zusammen mit meinem Freund in einer Evangelisation getroffen. Und dann habe ich lange gekämpft und als dann die Frage war, lässt du dich taufen oder überhaupt die Taufe in der Predigt mal angesprochen wird, war ich ganz unruhig in mir. Es hat in mir gerissen und gemacht. Ich habe damals gesagt, okay, ich treffe die Entscheidung, habe mich mit meinem Schwager, Silkes Bruder, noch unterhalten, der mir erzählt hat, dass er dann auch als Evangelischer irgendwann zur Ekklesia-Gemeinde gegangen ist und sich taufen hat lassen, bin ich hin. Und ich weiß es noch bis wie heute. Ich wurde vom Pastor genommen, wurde ins Wasser untergetaucht, kam raus und es kam eine enorme Freude über mich. Es kam, ich weiß nicht, ob da die Wiedergeburt im Wasser passiert ist, kann ich euch nicht sagen, oder vorher war. Ja, also meine Bekehrung war weit vorher, aber ich wusste plötzlich, ich bin von Gott angenommen. Gott hat mir alle Schuld weggenommen. Ich habe ein reines Gewissen vor Gott. Und seit dieser Zeit habe ich keinen Zweifel mehr, dass ich erlöst und errettet bin. Ja? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, ich bin Gottes Kind. Ich habe aber auch festgestellt, manchmal ist die Taufe ein Problem bei Menschen gewesen, die immer zu mir kamen und sagten, also dass man erlöst ist und Gottes Kind ist, kann man doch nicht so richtig wissen. Ja, doch, das kann man wissen. Ich kann euch das nicht beweisen, ich kann euch das nicht weiter erklären. Ich kann nur sagen, seit ich das erlebt habe, weiß ich, ich bin Gottes Kind, jeden Morgen, wenn ich aufstehe. So, das war eine Predigt, einmal für uns als Gemeinde, einmal für uns als Gemeinde in Außenwirkung und einmal auch dafür, für mich, was ist mit reinem Gewissen? Wollen wir noch ganz kurz miteinander beten und dann dürft ihr euch im weiteren Verlauf dann nach Gottesdienst und Kaffee trinken Gedanken machen und wenn ihr wollt austauschen. Es ist immer schön, wenn es ein munteres Geplapper über Wortverkündigung gibt oder besser noch über das Wort Gottes selbst. Ja?